HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ringrazio chi c'è lassù.
Ich danke dem, der da oben ist. Der hilft nicht Matteo Salvini oder der Lega. Er hilft Italien und Europa wieder Hoffnung zu finden, Stolz, Wurzeln, Arbeit und Sicherheit.
Wenn wir uns die italienische Wirtschaft ansehen, dann können wir die Schäden klar erkennen. Italien zahlt heute schon für seine Kredite so viel an Zinsen wie für den gesamten Bildungsbereich. Und das Wirtschaftswachstum ist fast zum Stillstand gekommen.
Die Italiener und die Völker Europas haben die Alternative gewählt zu den Briefchen, den Begrenzungen der Arbeitslosigkeit, den Einsparungen, den Steuererhöhungen, den Strafen. Sie haben für Arbeit und Beschäftigung gestimmt und daran arbeiten wir.
Italien bricht ja wirklich alle relevanten Haushaltsregeln. Insofern hat die Kommission wirklich allen Grund dazu, hier ein Strafverfahren einzuleiten.
Wir sind angetreten, um Steuern zu streichen, nicht um neue zu erheben. Sollen Sie sich eine andere Regierung suchen, wenn Sie wollen, dass jemand die Mehrwertsteuer erhöht, die Abgaben auf Immobilien, Sparbücher und Guthaben?
Nach vielen Jahren endlich wieder mal eine Regierung, die etwas tut. Die Lega ist eindeutig die Zukunft.
Als bei Capri nur die Sonne unterging, galt Italien noch als das Sehnsuchtsland der Deutschen. Inzwischen klingen die Töne aus dem Süden düster und eher nach Schulden- und Staatskrise als nach Sonne und Meer und Strand. Während Ministerpräsident Giuseppe Conte versucht, seine Regierungskoalition zu retten und schon mit dem Rücktritt droht, feiert Koalitionspartner Matteo Salvini sich und die Wahlergebnisse seiner Partei La Lega bei der Europawahl. Jeder dritte Wähler hatte dort Salvinis Lega, also rechts, nationalistisch und antieuropäisch gewählt. Brüssel droht Italien derweil mit Sanktionen. Nicht etwa für Salvinis Wahlerfolg, sondern für die Staatsschulden, die er gemacht hat und weitermachen will. Denn seit Jahren bewegt sich Italien weit jenseits der eigentlich vereinbarten Schuldenobergrenzen der Europäischen Union. Jetzt machen beide Seiten ernst und schüren nur weiter die großen Rätsel. Wie will Italien aus der Schuldenfalle kommen? Scheitert Conte an der Vernunft oder Salvini an der Verantwortung? Muss mal wieder eine neue Regierung gebildet werden? Es wäre dann die 12. in diesem Jahrtausend. Pleite, aber selbstbewusst italienische Rätsel haben wir heute den Tag überschrieben und steigen gleich mit dem größten Rätsel ein, mit Matteo Salvini, Innenminister und Lega-Chef. Seine Anhänger nennen ihn Capitano, Kapitän. Ein Name, der Salvini gefällt, ist nah dran am Kommandanten, nicht weit weg vom General. Karl Hoffmann über einen Mann, der Hetzer und Provokateur zugleich ist.
Der Erfolg von Matteo Salvini ist ohne Zweifel das Resultat harter Arbeit. Nicht immer jener, für die er bezahlt wird. Seit Anfang des Jahres war der Innenminister gerade 17 Mal in seinem Büro. Ansonsten nur unterwegs, beim Wahlkampf und immer auf Kosten der Steuerzahler. Niemand hätte Matteo Salvini eine solch fulminante Karriere zugetraut, als er vor knapp 30 Jahren, da war er gerade 17, Mitglied der Lega Nord wurde. Mit 20 saß er bereits im Mailänder Stadtrat und war von da ab Berufspolitiker. Außerdem stramm rechts, fremdenfeindlich, ein entschiedener Gegner der EU, obwohl er ausgerechnet dem Europaparlament eine wohl auf Lebenszeit gesicherte Existenz zu verdanken hat. 9 Jahre war er Abgeordneter in Straßburg, wo er ebenfalls mit Abwesenheit glänzte. Ein Highlight war die Schelte eines belgischen Abgeordneten im Jahr 2014, der Salvini in öffentlicher Sitzung auf Italienisch einen Fannulone, einen Nichtstuer nannte. Salvini hatte einen Beschluss ausgerechnet jenes Ausschusses kritisiert, für den er selbst mitverantwortlich war, nur dass er an keiner einzigen Sitzung teilgenommen hatte. Nichts weiter als heiße Luft und überflüssig wie ein Kropf, so urteilt Salvini über jene Institution, die es ihm ermöglichte, als Abgeordneter mit Spitzengehalt jahrelang an seiner ganz persönlichen Karriere zu arbeiten. Und er hat dabei ein geschicktes Doppelspiel erfunden. Für Italien nützliche Maßnahmen der EU, Geld für Strukturmaßnahmen zum Beispiel, werden als grandiose Erfolge der italienischen Regierung verkauft. Gemeinschaftliche Regeln, wie etwa die Kontrolle der Ausgaben, die Beschränkung der Schulden und Verbote zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU, werden als lästige Einschränkung der Hoheitsrechte und als Gängelei aus Brüssel verteufelt. Salvini verspricht, wie schon alle Kandidaten vor ihm, einen Neuanfang, eine bessere Zukunft, Selbstbestimmung und die Lösung so ziemlich aller Probleme, wenn er denn endlich den Auftrag dazu bekäme. Wohl wissend, dass die Allerdringlichsten sich praktisch kaum lösen lassen. Die Staatsschulden sind weiter gestiegen auf 2,3 Billionen Euro. Das sind 38.400 Euro pro Einwohner. Diesen Berg nicht weiter wachsen zu lassen oder gar langsam abzutragen, wäre eine Aufgabe, die jede italienische Regierung gleich welcher Couleur auf Jahrzehnte hinaus unpopulär machen würde. Matteo Salvinis Lega und der Koalitionspartner der Fünf-Sterne-Bewegung setzen deshalb auf kurzfristige Vergünstigungen für ihre Wähler. Senkung des Rentenalters und Steuererleichterungen, finanziert mit Geld, das nicht vorhanden ist, also neue Schulden. Weshalb die EU nun drastische Sparmaßnahmen an anderer Stelle fordert, damit Italien weiterhin seinen Schuldendienst leisten kann. Und schon ist die EU wieder der Buhmann. Salvini und seine Parolen kommen nach wie vor gut an. Schluss mit der Bevormundung aus Brüssel. Schluss mit der ewigen Meckerei wegen der Staatsschulden. Schluss mit dem verlangten Sparkurs. Davon, dass in all seiner Propaganda kein Hauch einer Lösung für die größten Probleme des Landes steckt, lenkt Salvini geschickt ab, indem er Nebenkriegsschauplätze eröffnet und angebliche Erfolge vorweist. Er lässt Häfen schließen und erklärt das Migrationsproblem für gelöst. Die angebliche Unsicherheit durch Räuber und Diebe im Lande schafft er vermeintlich ab durch ein neues Gesetz, das den Gebrauch von Schusswaffen zur Selbstverteidigung im eigenen Heim erlaubt. Diese Woche ist Salvini wieder mal ausschließlich mit Wahlkampf beschäftigt. Am kommenden Sonntag will er bei der kommunalen Stichwahl die letzten traditionell linken Hochburgen in den Städten der Po-Ebene stürmen. Er verspricht zur Abwechslung mal, das marode Gesundheitssystem auf Vordermann zu bringen, das hier in dieser Gegend aber nachweislich besser ist als sonst irgendwo in Italien. Salvinis Meisterleistung. Er hat das Problem gelöst, bevor es aufgetreten ist. Und die Massen sind begeistert.
Die kleine italienische Zeitung Il Foglio nennt Italiens Innenminister Matteo Salvini nur Il Truce, mit Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, der Finsterling, der Teufel in Person. Matthias Rüb, Korrespondent der FAZ in Rom. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch. Grüße Sie.
Wie würden Sie diesen Salvini charakterisieren? Auch als einen Finsterling oder geht's noch ein bisschen genauer?
Er ist auf jeden Fall ein gesegneter Machtpolitiker, ein sehr gesegneter Machtpolitiker. Und die Frage stellt sich jetzt, im Beitrag von Herrn Hoffmann haben wir es gerade gehört, er hat 17 Jahre damit zugebracht, an die Macht zu kommen. Jetzt ist er unstrittig an der Macht. Er ist de facto der Regierungschef, er ist Chef der stärksten Partei, er ist Innenminister und Vizeregierungschef und kann jetzt die Regierung vor sich hertreiben. Er kann auch den Koalitionspartner vor sich hertreiben von den Fünf Sternen. Und die Frage ist, was macht er mit seiner Macht? Und vor dieser großen Entscheidung steht er jetzt, denn er muss liefern. Bisher, wir haben es im Beitrag eben gehört, hat er Scheinprobleme gelöst und hat damit ein starkes Mandat der italienischen Wähler bekommen. Jetzt ist die große Frage, wie kann er die Wirtschaft in Schwung bringen? Wie kann er die fußlahme Konjunktur in Gang bringen? Denn darauf kommt es an und das erwarten die Wähler jetzt von ihm.
Also er ist quasi oder de facto Italiens Premier, der eigentliche Chef im Haus, der Takt und Themen vorgibt. Hat er eigentlich etwas von einem italienischen Trump, der vermutlich deutlich weniger twittert?
Ganz gewiss. Also wir dürfen nicht vergessen, seine Parolen bei den Parlamentswahlen im März 2018 waren Italiener zuerst. Das ist gewissermaßen eine Abbildung dessen, was Trump gesagt hat, America first. Und jetzt bei den Europawahlen war es Italien zuerst. Also er ist schon eine Kopie von Trump und er hat auch große Hochachtung vor Trump.
Alles sollte besser werden, nachdem die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung im vergangenen Jahr eine Koalition gebildet haben. Die fettgefressene, korrupte Politikerklasse, das stammt nicht von mir, sondern von Lega-Chef Di Maio, sollte zum Teufel gejagt werden. Das Volk sollte sich die Macht zurückholen. Im Parlament sollten ganz normale Bürger sitzen, in den Ministerien auch. Und jetzt gibt es einen Dauerstreit in der Regierung. Wie würden Sie diesen Zustand beschreiben, Herr Rüb?
Also erstaunlicherweise, und das muss man so konzidieren, die Bilanz nach gut einem Jahr Regierung der beiden ungleichen Koalitionspartner Lega und linkspopulistischer Fünf Sterne ist überschaubar. Wir haben es eben im Beitrag wieder gehört, also die Häfen sind geschlossen, ein Migrationsproblem ist angeblich gelöst, aber es hat sich in der wirtschaftlichen Entwicklung nichts Positives ereignet, im Gegenteil. Die Wirtschaft droht, in eine Rezession zurückzurutschen und das Erstaunliche ist, und man muss das, glaube ich, verstehen, wie viel Unmut sich in diesen 10 Jahren wirtschaftlicher Stagnation in Italien angesammelt hat. Das Erstaunliche ist, dass die Wählerzustimmung im Vergleich zu den Parlamentswahlen sogar noch gestiegen ist. Also kumuliert haben die beiden Koalitionspartner 51% Stimmen bekommen und sie haben ein starkes Wählermandat. Die große Frage ist, was tun sie jetzt damit?
Schauen wir nochmal auf die Wirtschaft. Da geht es ja auch darum, was tun sie jetzt eigentlich gegen diese Krise? In den 90er Jahren hat sich ja Italien als eine größere Wirtschaftskraft als Großbritannien entfalten können. Heute ist das Land am Boden und hoch verschuldet. Das kann man sicherlich nicht alles der neuen Regierung in die Schuhe schieben, aber wodurch ist dieses Land eigentlich so tief gesunken?
Darüber streiten die Ökonomen etwa so lange, wie die Krise andauert, also mindestens seit 1,5 Jahrzehnten. Seit der Einführung der Gemeinschaftswährung des Euro 2002 ist Italien unterdurchschnittlich gewachsen. Seit 2008 hat Italien die Krise noch nicht überwunden, also ein Jahrzehnt Stagnation. Wie gesagt, da gibt es langen Streit darüber. Vielleicht liegt es an den kleinen Familienunternehmen, am Klientelismus, der die Unternehmen nicht dazu in die Lage versetzt hat, sich auf den globalisierten Wettbewerb einzustellen. Arbeitsmarktreform hat es nicht gegeben. Also es ist eine lange Debatte und das Rezept, das Salvini jetzt vorschlägt, ist eine erstaunliche Mischung aus rechtsliberaler Wirtschaftspolitik und linksliberaler sozialdemokratischer Politik. Nämlich, er sagt, wir brauchen einen sogenannten Fiskalschock. Auf der einen Seite die Steuern runter, eine Flat Tax, eine Niedrigsteuer von 15% für Kleinverdiener, auch für Kleinunternehmer und zugleich durch schuldenfinanzierte öffentliche Investitionen. Also er will beides auf einmal. Beides ist natürlich nur durch neue Verschuldung zu schaffen, durch eine höhere Staatsverschuldung, durch ein höheres Defizit. Aber ob das gelingt, mit dieser widersprüchlichen Politik die Wirtschaft anzukurbeln, das muss sich zeigen in den nächsten 12 Monaten, wenn die Regierung so lange hält.
Stichwort Sozialdemokratische Partei. Die sind völlig abgestürzt und weggeblasen und müssten eigentlich die Opposition bilden. Hört man was von denen?
Sie hat sich stabilisiert. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Sozialdemokraten, der Partito Democratico, bei den Europawahlen den zweiten Rang zurückerobert hat und die 5 Sterne überholt hat. Mit dem neuen Parteichef Zingaretti, der Regionalpräsident der Region Latium, hat sie sich stabilisiert und sie schickt sich an, tatsächlich die große Alternative zur bestimmenden Kraft in Italien, nämlich der Lega, zu bilden. Also die Sozialdemokratie ist nicht verloren. Sie scheint sogar auf einem guten Weg zu sein, wieder eine glaubhafte Alternative zur gegenwärtigen Regierung zu sein.
Immerhin. Robert Gernhardt, Publizist und Schriftsteller, den wir gleich noch hören werden, hat mal geschrieben, ich habe die Besten meiner Generation verderben sehen bei dem Versuch, die italienische Seele zu enträtseln. Haben Sie schon die italienische Seele enträtselt, Herr Rüb?
Also mein Erkennungsprinzip ist immer möglichst viel Neugier und möglichst wenig Furor zu urteilen oder gar zu verurteilen. Also wenn man versucht, Italien so etwas wie als ein Labor zu begreifen für politische und gesellschaftspolitische Entwicklungen, kann man hier vielleicht manches lernen. Berlusconi war ein Medienpopulist vor der Zeit. Die Volksparteien in Italien sind vor der Zeit untergegangen und kleiner geworden. Und jetzt haben wir eine linke und eine rechte populistische Partei, die mit antieuropäischen Parolen regieren. Womöglich ist das ein Vorzeichen auf das, was in anderen Ländern der Europäischen Union auch passieren könnte. Also wenn man Italien als gesellschaftliches, politisches Labor begreift, kann man vielleicht einiges erkennen, auch über sein eigenes Land.
Und enträtseln. Matthias Rüb, Korrespondent der FAZ in Rom, haben Sie vielen Dank. Wir brauchen jetzt dringend Aufmunterung in literarischen Dosen und holen Sie uns eben von gerade eben dem erwähnten Robert Gernhardt aus seinem Buch Toscana Mia.
Nie in den mittlerweile 22 Jahren, die ich unterschiedlich lange hier verbrachte, ist mir derart deutlich geworden, was hiesige Landschaft, Architektur und Küche im günstigen Fall gemeinsam haben und was das Reisen, Wohnen und Essen in der Toskana derart zum Genuss werden lässt. Die Beschränkung auf einige wenige Ingredienzien, die raffiniert und abwechslungsreich komponiert werden, ohne dass darüber die Suggestion geradezu elementarer Einfachheit verloren ginge. Die Landschaft setzt sich zusammen aus Hügel, Wald, Ölbaum, Weinfeld, Einzelbäumen wie Zypresse, Pinie, Eiche. Die Architektur variiert Kubus, Öffnung, Säule, Bogen, Treppe, Bruchstein, Ziegel, Pietra Serena. Die Küche verwendet Fleisch, Öl, Hülsenfrüchte, Brot. Das alles kann in Regelmäßigkeiten und Langeweile enden, mündet jedoch immer wieder in Epiphanien, die alle Mittelmäßigkeit vergessen lassen. Da schaut man denn durch den gebogensten aller Bögen auf den sinnfälligsten aller Landschaftsausschnitte und beißt gerade in das tomatigste Brot aller Zeiten.
Das tomatigste Brot aller Zeiten, das ist Toskaner Glück aus dem Bel Paese, dem schönen Land, wo die Zitronen blühen und die Krise um sich greift. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über Italien, das sein kann, wie es will und sei es noch so sehr im Abgrund. Es kommt uns vor wie eine schöne Geliebte, die um die Ecke lugt und linst, sich herausputzt und betört, charmiert mit großer Eleganz und Lieblichkeit, italienisch eben. Fragt man einen Italiener nach seinem deutschen Nachbarn, wird er wohl nicht ganz so ins Schwärmen geraten. Schade eigentlich. Claudia Sauter über Gelato-Forschung, Spaghetti-Eis und deutsch-italienische Stereotype.
Wenn deutsche Autoren über Italien schreiben und es witzig tun, dann kann schon mal ein kleines Vermögen rausspringen. Umgekehrt ist es eher selten. Italienische Schriftsteller erreichen kein Millionenpublikum mit der Schilderung deutscher Sitten. Es interessiert anscheinend weder sie noch ihre Leser. Der ehemalige Chefredakteur des Magazins der Süddeutschen Zeitung Jan Weiler, der machte es richtig. Er beschrieb in seinem Bestseller »Maria, ihm schmeckt's nicht« seine angeheiratete italienische Verwandtschaft genauso, wie wir uns Italiener vorstellen, und die Leute kauften entzückt sein Buch. Natürlich pflegen auch Italiener stereotype Vorstellungen über uns Deutsche. Da vertrauen sie zum ersten Mal überhaupt einem deutschen Museumsmann ihre kostbaren Uffizien in Florenz an. Er soll dort als Direktor den ungeheuren Kunstschatz neu sortieren. Und was macht er? Er ordnet Lautsprecheransagen im Hof der Uffizien an, in denen die Wartenden vor Taschendieben und Schwarzmarkttickets gewarnt werden. Das trägt ihm einen Strafbefehl wegen Betriebs eines illegalen Radiosenders ein. In Florenz ist man nicht wirklich amüsiert und der deutsche Kunsthistoriker wechselt vor Ablauf seines Vertrags nach Wien. Ja, schon klar, mit keinem anderen Land unterhalten wir so enge kulturelle Beziehungen wie mit Italien. Es gibt allein 38 deutsch-italienische Kulturgesellschaften, mehr als 70 Städtepartnerschaften, die Casa di Goethe, unser einziges deutsches Museum im Ausland, und seit 1888 das renommierte Deutsche Historische Institut in Rom zur Erforschung der gegenseitigen Beziehungen. Erwähnt werden könnte auch der Lehrstuhl für Gelato-Forschung in Stuttgart, wo man neue Ausdrucksformen des italienischen Speiseeises und dessen moderne Vermarktung erforscht. Aber trotzdem ist irgendwie der Wurm drin zwischen Berlin und Rom. Nehmen wir nur mal die Kanzlerin. Vor ein paar Jahren fiel ihr Blick wohlgefällig auf einen hübschen Florentiner. Er hieß Matteo Renzi. Der wollte die traditionellen italienischen Parteien verschrotten, wofür die Deutsche offenbar klammheimliche Sympathien hegte. Sie lud ihn also ein an die Spree, ahnend, dass er bald nicht mehr Bürgermeister von Florenz sein würde, sondern Regierungschef in Rom. Und als er es wurde, begann das beiderseitige Missvergnügen. Matteo Renzi machte nämlich das, was italienische Ministerpräsidenten immer tun, wenn sie zu Hause unter Druck geraten. Er klagte über die deutsche Dominanz in der EU, über das deutsche Spardiktat, über die deutsche Kritik an italienischen Schulden. Und er tat das mit kaum liebenswürdigeren Worten als die derzeitige italienische Regierung. Matteo Renzi ist längst Geschichte. Die Wähler haben ihn und seine sozialdemokratische Partei verschrottet, also das getan, was Renzi mit seinen politischen Konkurrenten gemacht hat. Nur die Kanzlerin ist noch da, vorläufig jedenfalls. Sie ist klüger geworden seit ihrem Flirt mit Matteo. Jetzt überlässt sie die Kritik an Italien den europäischen Kommissaren. Sie schweigt öffentlich und löffelt wahrscheinlich entspannt ein Spaghetti-Eis im Kanzleramt.
Und dieser eben erwähnte hübsche Florentiner Matteo Renzi hatte während seiner Regierungszeit Deutschland und seinen Einfluss immer wieder auch als problematischen Faktor der europäischen Politik kritisiert. Europa müsse 28 Ländern dienen und nicht nur einem, sagte er. Und ganz offensichtlich steigt auch in Italien zunehmend die Europafeindlichkeit. Andrea Affaticati, freie Journalistin, gebürtig aus Wien, die für deutsche und italienische Zeitungen schreibt, lebt seit 40 Jahren in Italien. Einen schönen guten Abend nach Mailand.
Einen schönen guten Abend nach Deutschland.
Frau Affaticati, wir beide machen jetzt mal einen Abstecher in Ihre Lieblingsbar in Mailand, wo Sie morgens Zeitung lesen, auch nachmittags manchmal, und Ihren Espresso trinken. Das Café Salas liegt in einem gut bürgerlichen Viertel und wir treffen ein bunt gemischtes Publikum dort. Wen genau?
Also es ist, da es eben, wie Sie sagten, ein bürgerliches Viertel ist, sind vor allem, sagen wir, Intellektuelle, Ärzte, Schriftsteller, aber natürlich auch Haushilfen, Arbeiter, ganz, die haben gegenüber gerade einen großen Bau. Also es ist wirklich ein bunt gemischtes Viertel, wo zumindest im Kaffeehaus untertags jeder mögliche Mensch reinkommen kann.
Manchmal verstricken Sie sich dort in hitzige Diskussionen über Europa und müssen dann feststellen, für viele sind EU und der Euro der Sündenbock für Italien. Warum eigentlich?
Naja, es ist da eben, da es ja sehr, ein sehr, sagen wir, familiäres Ambiente ist, kommen natürlich auch viele persönliche Besorgnisse heraus. Der eine, der sagt, ja, warum müssen meine Kinder jetzt eigentlich nach Deutschland oder nach England oder wo immerhin ausreisen, weil sie hier keine Arbeit finden. In meinem Geldbeutel, ich arbeite wie immer 8-10 Stunden am Tag, habe aber immer weniger Geld im Geldbeutel. Das heißt, und wer ist daran schuld? Die Italiener, aber ich glaube, das kann man jetzt auch auf alle anderen beziehen. Schauen eher selten und ungern auf die eigenen Macken in diesem Land. Also dass es, als der Euro eingeführt wurde, es keinen wirklichen auch Mentalitätswechsel gegeben hat. Italien hat seine Wirtschaftspolitik immer zum Großteil früher mit Abwertung der Lira vorangetrieben, ja. Mhm. Und das geht natürlich nicht mehr mit dem Euro. Und was noch hinzukommt, die Medien sind tragen in dieser Sache auch eine ziemlich große Schuld, denn immer wieder wird die EU als Sündenbock dargestellt oder beziehungsweise man greift sehr gerne auch die Aussprachen der Politiker wieder auf. Sie haben jetzt gerade Matteo Renzi genannt, dasselbe gilt jetzt auch hier. Wir lassen uns von der EU nicht erpressen. Mhm. Salvini, wir werden jetzt den in Brüssel sagen, wo es wirklich lang geht. Wir haben ein Recht, Steuern zu senken. Wenn man das alles auf diesen Nenner reduziert auf sehr simple Aussagen, ja, dann ist es sehr schwer nachvollziehbar. Man kann ja von den Menschen nicht verlangen, die sich vielleicht in ihrer Branche sehr, sehr weit sind, der Arzt, der Uniprofessor, aber dass man sich dann auch so genau mit Wirtschaft auskennt, das kann man dann letztendlich nicht sagen. Und das ist ein gutes Terrain für die Populisten, diese Art von Propaganda weiterzusetzen. Und die kommt bei den Leuten sehr gut an.
Die verfängt sich offenbar ziemlich gut. An dieser Stelle kommt dann auch immer wieder Deutschland mit ins Spiel. Sie hören an Ihrem Stammtisch immer wieder in den vergangenen Jahren kritische Bemerkungen gegenüber Deutschland. Welche sind denn das eigentlich?
Also das Erste, was von den Deutschen nicht gebilligt wird, ist eine gewisse Arroganz, Überheblichkeit. Wobei das Interessante ist, Frau Merkel, trotz aller Unbehagen, die man manchmal ihr gegenüber haben kann, wird in diesem Land, also von den Menschen, ja, hochgeschätzt. Man staunt, dass eine Frau sich 16 Jahre lang an der Macht gehalten hat, dass sie etwas zu sagen hatte in Europa. Was man stattdessen einem, den man eigentlich nieder ist, er sein Auftreten verziehen hat, das war der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Also seine Art, den Italienern die Hausaufgaben vorzuschreiben, das ist in diesem Land nie gut angekommen. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein gespaltenes Verhältnis zu Deutschland, denn einerseits möchte man wie die Deutschen sein, also endlich einmal das Land auf die Beine wiederbringen. Andererseits mag man diesen deutschen Ordnungsdrang oder dieses Pflichtgefühl, das ist einem vollkommen fremd und mit dem will man eigentlich nicht viel zu tun haben. Man möchte es auf die eigene Art tun. Nur, wenn man dann aber fragt, okay, was ist aber deine eigene Art, ist es nicht so, dass viele italienische Unternehmer, als der Euro eingeführt wurde, einfach ihre Firmen in Länder, also in die Oststaaten zum Beispiel gebracht haben, weil dort die Arbeit weniger kostet. Ja, stimmt. Also
eine ambivalente Haltung offenbar.
Es ist eine absolut ambivalente Haltung. Ja. Ginge es besser dem Land, dann hätte man nichts gegen Deutschland.
Verstehe.
Es ist irgendwie wie das Bild zu haben, was man jetzt alles nicht macht.
Und Frau Merkel wird mittlerweile vielleicht so gerne gemocht, weil wir eben von der Kollegin Claudia Sauter gehört haben, weil sie gerne Spaghetti-Eis löffelt. Also ein Mikrokosmos italienischer Gesinnung des Cafés Salas in Mailand, in dem unsere Gesprächspartnerin Andrea Affaticati jeden Morgen ihren Espresso trinkt. Ich danke Ihnen. Ein Stück schönes Italien gefällig. Wir sind fündig geworden in dem Buch von San Michele, veröffentlicht von Axel Munthe, ein schwedischer Arzt, der auf Capri um 1900 lebte.
Ich sprang an Land, als das Sorrentiner Boot sein lateinisches Segel einholte. Jungens spielten in Scharen zwischen umgekippten Booten und badeten die blanken Bronzeleiber in der Brandung. Alte Fischer in roten, phrygischen Mützen flickten vor den Schuppen ihre Netze. Jenseits der Landungsstelle stand ein halbes Dutzend gesatteter Esel, Blütenzweige im Zaumzeug. Bei ihnen schwatzten und sangen ebenso viele Mädchen, die silberne Spadella in den schwarzen Haaren und ein rotes Tuch um die Schultern. Das Eselchen, das mich hinauf nach Capri tragen sollte, hieß Rosina und das Mädchen hieß Gioia. Ihre schwarzen Augen leuchteten in feuriger Jugend, ihre Lippen waren rot wie die Korallenschnur in ihrem Halse, und wenn sie lachte, blitzten die starken weißen Zähne wie Perlen. Sie sagte, sie glaube, sie sei erst 15, und ich sagte mir, dass ich jünger sei als je zuvor. Aber Rosina war alt. «E antica», sagte Gioia. So glitt ich aus dem Sattel und erklomm leicht den gewundenen Pfad zum Dorfe. Vor mir auf nackten Füßen tanzte Gioia, blumenumkränzt wie eine junge Bacchantin, hinter mir stolperte die alte Rosina in ihren zierlichen schwarzen Schuhen, tief in Gedanken, geneigten Hauptes und mit hängenden Ohren. Ich hatte zum Denken keine Zeit. Mein Kopf war voll von staunendem Entzücken, mein Herz voll Lebensfreude, die Welt war schön und ich war 18.
Und so schön kann Jugend in Italien sein. Axel Munthe und das Buch von San Michele aus dem Jahr 1931. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Matteo Renzi führt die Lega seit Ende 2013. Damals übernahm er noch eine Regionalpartei, die noch Lega Nord hieß. Sie verachtete den Nationalstaat und wollte die Interessen der reichen Regionen Norditaliens gegen das, Zitat, diebische Rom und den, Zitat, parasitären Süden durchsetzen. Damals, 2013, war die Partei auf 4% abgestürzt. Nicht zuletzt durch Umberto Bossi, ihren Gründer. Was der wollte und wie sich die Partei immer mehr zu einer aggressiv, nationalistisch, EU- und Fremdenfeindlichen wandelte, erklärt uns Karl Hoffmann.
15. September 1996. In Venedig erklärt Umberto Bossi die Unabhängigkeit des Staates Padania von Italien, das der Führer der Lega Nord wüst beschimpft. Schon vor fast 23 Jahren war das Ziel der Lega Nord eine Auflösung der italienischen Nation und der Europäischen Union. Wir sind überzeugt, dass das freie und unabhängige Padanien ein politisches Vorbild wird für ein Europa der Regionen und der Völker. Wir sind die letzte Hoffnung, dass die römische Kolonialherrschaft, die unser Padanien unterdrückt, bald am Ende ist. Die folkloristische Unabhängigkeitserklärung der Po-Ebene war natürlich reines Polittheater. Doch die Lega Nord konnte genügend Stimmen auf sich vereinen, um fortan in Koalition mit Silvio Berlusconi in Rom die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Umberto Bossi, der Vater der Lega Nord, ist nach einem schweren Schlaganfall längst von der politischen Bühne verschwunden. Die Lega Nord hat nach Berlusconis Niedergang jahrelang ums Überleben kämpfen müssen. Doch sein politischer Ziehsohn Matteo Salvini hat in kurzer Zeit aus der sezessionistischen Kleinpartei die inzwischen zweitstärkste Kraft im Lande gemacht. Tendenz steigend. Auch weil die einst stolze Lega Nord inzwischen zur nationalen Partei ohne Nord wurde, was die eingefleischten Anhänger des Nordens nicht alle für gut befanden. Dass wir jetzt nicht mehr die Lega Nord sind, hat mich schon ziemlich gestört. Immer müssen wir nachgeben. Den Terroni im Süden wurde geholfen. Dabei sind wir die wahren Opfer. Der konfuse Hass der Norditaliener auf Roma Ladrona, der diebischen römischen Regierung, und die Terroni, die Ackerbauern im Süden, sitzt noch immer tief. Aber Lega-Führer Salvini will fortan nicht mehr auf die vielen Wählerstimmen auch im Süden verzichten. Nicht die Lega hat sich verändert, sondern die Welt hat sich verändert. Um es einfach auszudrücken, ich habe eingesehen, dass wir alleine niemals ans Ziel gekommen wären. Bei den Europawahlen hat die Lega nun endlich auch Fuß gefasst im Süden. Beinahe gierig umlagern die Wähler den neuen Führer Italiens in der Hoffnung auf ein Selfie mit ihm, das sie auf ihre Facebook-Seite posten können. Der neue starke Mann, der seinen Nationalstolz nun auch auf den Süden ausweitet, begeistert auch die weibliche Wählerschaft. Nach vielen Jahren endlich wieder mal eine Regierung, die etwas tut. Die Lega ist eindeutig die Zukunft. War aber nicht Salvini derjenige, der uns als Terroni beschimpft hat? Er hatte ja recht damit. Endlich können wir beweisen, dass wir besser geworden sind. Endlich wird klar, dass auch wir die Opfer sind. Er verschafft Italien und dem italienischen Volk wieder etwas Würde. Salvini ist die einzige Person, die unsere Nation noch retten kann. Mit identischem Lob hat man vor zwei Jahrzehnten im Süden noch Silvio Berlusconi als den Retter der Nation überschüttet. Er konnte mit großer Mehrheit in Rom regieren, dank der Stimmen aus dem Süden, die zum Teil allerdings auch immer die Stimmen der Mafia sind, zu der sich auch Salvini pflichtbewusst distanziert. Die Mafia widert uns an. Wo es nach Mafia riecht, da halten wir uns ferne. Wir werden diesem Abschaum alles wegnehmen. Ihre Wählerstimmen interessieren uns nicht. Ihre Absichten liegen uns fern. Entscheidende Gesetze gegen die Mafia, zu denen auch verstärkte Anstrengungen gegen Steuersünder zählen, hat die Lega aber bisher nicht vorgeschlagen. Im Gegenteil. Angeblich, um die Wirtschaft in Gang zu bringen, sollen Kontrollen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Privatfirmen künftig vereinfacht werden oder ganz wegfallen. Experten sind sich sicher, dass das organisierte Verbrechen davon profitieren wird. Genauso wie von den geplanten Steuersenkungen. Mafia, das sind für die Lega weniger die Täter mit den weißen Kragen, sondern die Bösewichte an der Immigrationsfront.
Und nach Meinung der Lega erscheint selbst das Milliardenbusiness der Mafia harmlos angesichts der Invasion aus Afrika. Dort nämlich, meint Salvini, lauere die Gefahr. Und so wohl ist wohl auch der folgende Satz zu verstehen: Die illegalen Piratenschiffe müssen in einen solchen Zustand versetzt werden, dass sie nicht mehr schaden können. Das hat Italiens Innenminister Matteo Salvini vor einer Woche öffentlich erklärt, nachdem 47 Flüchtlinge an Bord der deutschen Sea-Watch 3 in Italien an Land gebracht worden waren. Piraten sind in seiner Welt diejenigen, die andere Menschen retten. Linke bezeichnet er in seinem neofaschistischen Jargon als Zecken. Solche und andere menschenverachtende Aussagen verfangen. In den sozialen Netzwerken werden sie tausendfach geliked. Bei der Europawahl ging er als klarer Sieger, wie wir schon gehört haben, hervor. Tonia Mastrobuoni, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum wirkt diese Form des Populismus offenbar so berauschend auf die nationale Psyche von immerhin 20 Millionen Italienern?
Ja, in Italien hat die Rhetorik der Populisten, der Lega, aber auch der Cinque Stelle insbesondere in der Migrations- und Flüchtlingsfrage gewirkt, weil ja immer wieder wiederholt wurde, wir seien von der EU alleine gelassen worden. Und das ist ja, da ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Und das andere Problem ist, in Italien ist nicht so sehr die Immigration der große Notstand der letzten Jahre gewesen, sondern die Integration. Und aufgrund der fehlenden Integration arbeiten sehr viele Migranten und Flüchtlinge illegal, leben in einer totalen Misere und das trägt zum allgemeinen Unwohl bei und zum Eindruck, man könne sie nicht mehr absorbieren. Also die Gesellschaft sei nicht bereit, diese Migranten zu absorbieren. Aber das ist eine fehlerhafte, sagen wir mal so, Politik der Regierungen der letzten Jahre. Das ist nicht Schuld der Migranten und auch nicht Schuld Europas. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, das ganz stark gewirkt hat in der Politik, in der politischen Wahl von letztem Jahr. Dieses Jahr natürlich nicht, da haben andere Themen die Überhand gewonnen.
Aber kommen wir nochmal auf das Stichwort Populismus zu sprechen. Der Politologe Giovanni Orsina, der bei Ihnen im Lande bekannt ist, der schreibt, die italienische Politik sei ein Theater des Surrealen geworden. Jede Kapriole, jede Absurdität sei nicht nur geduldet, sondern werde auch noch belohnt. Wann hat das begonnen? Schon mit Berlusconi?
Ich denke, ja. Ich denke, der Vater des modernen Populismus, vielleicht sogar im Westen, weil ich sehe da eigentlich Gemeinsamkeiten auch mit Donald Trump, ist Silvio Berlusconi. Also diese Verantwortungslosigkeit dem Staat gegenüber, die geradezu gepredigt wird, diese Opferrolle, in der sich der Bürger Berlusconi, der reiche Bürger Berlusconi stellt und dann auch Vergeltungsgefühle in der Bevölkerung schürt gegenüber dem Staat. Das fängt schon bei ihm an. Er ist der, der sich hinstellt nach dem Mauerfall und sagt, die Kommunisten dürfen diese Wahlen nicht gewinnen. Ich bin ein einfacher Bürger, der reich geworden ist und ich zeige euch, wo es lang geht. Aber der Staat wird in dieser Rhetorik zum Feind, schon in dieser Rhetorik. Und später kommen dann die Cinque Stelle dazu. Die sind natürlich noch gefährlicher, weil die Cinque Stelle sozusagen ganz aktiv an die Zerstörung der Strukturen der Demokratie arbeiten, ja, also an der repräsentativen Demokratie. Denken wir zum Beispiel an die ganze Rhetorik direkte Demokratie und diesen ganzen Schwachsinn oder dass die Leute auf dem Web oder so gewählt werden. Also diese erste Welle des Populismus mit Berlusconi, die natürlich auch sehr alte Gefühle in den Italienern, zum Beispiel die Tatsache, dass die Italiener dem Staat nicht trauen. Solche Gefühle werden von Berlusconi, von der Lega auch und von Cinque Stelle geschürt. Ja.
Offenbar machen wir uns hier außerhalb Italiens nicht wirklich so eine echte Vorstellung davon, wie viele Ungereimtheiten, wie viel Hetze in Italien verbreitet werden, filterlos und unwidersprochen im Staatsfernsehen. Wie macht sich das bemerkbar?
Das hat sich jahrelang bemerkbar dadurch gemacht, dass die Cinque Stelle zum Beispiel überhaupt nicht in den Sendungen auftraten, also sich rar machten. Wenn sie es taten, dann wollten sie immer nur ein Interview haben und dann das Interview mit absolut Fragen, also vereinbarten Fragen. Das heißt, sie sind ganz lange haben sie sich der Dialektik, die ganz normal ist im Fernsehen, in den Talkshows und so weiter, haben sie sich entzogen. Und danach, deren Ignoranz, deren unglaublich, diese Themen, die überhaupt keine wissenschaftliche Basis haben, die werden einfach ohne jede Kritik, werden die einfach in die Sendung geschrien. Und das ist das Problem. Es gibt überhaupt keinen, wenn ich die deutschen Talkshows mir angucke, ja, da gibt es immer jemand, der sagt, Moment, das stimmt nicht. Es gibt Fact-Checking und so weiter. Das gibt es im italienischen Fernsehen seit Jahren nicht in den meisten Sendungen. Das heißt, irgendwelche parallele Wahrheiten, die sind dann einfach in der Welt. Und die werden dann aufgegriffen von Social Media und dann diese Echo-Chambers sind dann wirklich die einzige Wahrheit.
Das ist ein Riesenproblem. Jugendliche in Italien machen jetzt mittlerweile eine klare Ansage. Raus aus Italien, heißt es da, der Zukunft wegen. Droht Italien, seine Zukunft zu verspielen, weil es wirklich faktisch ausblutet?
Das ist die große Frage. Das ist eine enorme Frage. Hunderttausende junge Leute emigrieren wieder. Und das sind nicht wie in den früher. Also wir müssen uns nicht mal die Gastarbeiter vorstellen. Ja, wir müssen uns vorstellen, Leute, die ihren Abschluss haben, ihren Uni-Abschluss und nach Deutschland kommen, nach Frankreich, nach England. Und natürlich blutet das Land aus. Das ist, glaube ich, das schlimmste Brain Drain, das wir in Jahrzehnten hatten. Und wir können uns vorstellen, auch was diese Familien denn dann wählen. Also Familien, die sehen, dass ihre Kinder überhaupt keine Chance in Italien haben, wo in den Universitäten noch ein feudalistisches System herrscht, wo die Treue wichtiger ist als die Kompetenz und wo die Arbeitswelt auch nicht von, sagen wir mal so, von der Kompetenz beherrscht ist und wo auch high qualifizierte Jobs nicht gefragt sind. Diese Leute wandern aus und das ist ein ganz schlimmes Problem. Das ist also etwas, was ich glaube auch zum Teil diesen Populismus schürt in Italien.
Tonia Mastrobuoni, Deutschland-Korrespondentin der La Repubblica, haben Sie ganz herzlichen Dank. Und hier kommt jetzt noch was Schönes aus der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1787. Goethe schreibt aus Palermo im April.
In dem öffentlichen Garten, unmittelbar an der Rhede, brachte ich im Stillen die vergnügtesten Stunden zu. Es ist der wunderbarste Ort von der Welt. Regelmäßig angelegt, scheint er uns doch feenhaft. Vor nicht gar langer Zeit gepflanzt, versetzt er ins Altertum. Grüne Beeteinfassungen umschließen fremde Gewächse, Zitronenspaliere wölben sich zum niedlichen Laubengange, hohe Wände des Oleanders, geschmückt von tausend roten, nelkenhaften Blüten, locken das Auge. Ganz fremde, mir unbekannte Bäume, noch ohne Laub, wahrscheinlich aus wärmeren Gegenden, verbreiten seltsame Zweige. Eine hinter dem flachen Raum erhöhte Bank lässt einen so wundersam verschlungenen Wachstum übersehen und lenkt den Blick zuletzt auf große Bassins, in welchen Gold- und Silberfische sich gar lieblich bewegen, bald sich unter bemooste Röhren verbergen, bald wieder scharenweis, durch ein Bissen Brot gelockt, sich versammeln. An den Pflanzen erscheint durchaus ein Grün, das wir nicht gewohnt sind, bald gelblicher, bald blaulicher als bei uns. Was aber dem Ganzen die wundersamste Anmut verlieh, war ein starker Duft, der sich über alles gleichförmig verbreitete.
Man kann dieses Italien förmlich riechen in Goethes italienischer Reise, wunderbar. Nicht ganz so schön die Tatsache, dass die EU-Kommission jetzt ein Schuldenstrafverfahren gegen die italienische Regierung empfohlen hat. Die EU-Staaten haben nun 2 Wochen Zeit, um die Einschätzung der EU-Kommission zu prüfen. Stimmen sie überein, kann die Brüsseler Behörde das offizielle Strafverfahren einleiten. Und dann drohen Milliardenstrafen. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Italien sollen die Zügel angelegt werden bei der Staatsverschuldung. Die EU-Kommission spricht sich für ein Strafverfahren gegen die italienische Regierung aus und fordert Rom in einem ersten Schritt auf, die Staatsausgaben deutlich zu reduzieren. Denn Italien sei seiner eigenen Ankündigung, die Schulden zu reduzieren, nicht nachgekommen, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici in Brüssel.
Instead of being reduced, Italy's public debt, which is a major burden on the economy, increased further.
Die öffentliche Verschuldung Italiens sei nicht abgebaut worden, sondern im Gegenteil, man habe sie weiter ansteigen lassen.
From 131% to 132% of GDP.
Und zwar von 131 auf 132% des Bruttoinlandsproduktes. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU und neben Griechenland der Euro-Staat mit dem höchsten Schuldenberg. Die Stabilitätsregeln für den Euro erlauben maximal 60% der Wirtschaftskraft eines Landes. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es zwischen Rom und Brüssel Streit über die italienische Haushaltspolitik gegeben. Um ein Defizitverfahren abzuwenden, an dessen Ende eine Milliardenstrafe stehen könnte, hatte die Regierung aus rechtsextremer Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung einen neuen Haushaltsplan vorgelegt, den sie nun nicht einhält. Italiens Innenminister Matteo Salvini will die Staatsschulden weiter erhöhen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er möchte im Streit mit Brüssel nicht nachgeben. Bisher hat die Kommission einen offenen Konflikt mit der italienischen Regierung vermieden. Und auch jetzt möchte sie Italien noch eine Chance geben, was Pierre Moscovici so formulierte.
La mia porta rimane aperta. And for those who don't understand my Italian, forgive them, I would say, my door is opened, ma porte est ouverte.
Für alle, die sein Italienisch nicht verstünden, seine Tür bleibe geöffnet, sagte Moscovici. Was bedeutet, die EU-Kommission möchte nun von der italienischen Seite deutliche Schritte Richtung Schuldenabbau sehen, zumindest aber keine weitere Erhöhung des Schuldenberges. Dazu beigetragen haben, dass Brüssel nun eindeutig Position gegenüber Italien bezieht, dürfte auch das Verhalten der italienischen Regierung in den vergangenen Wochen. Matteo Salvini hatte verlangt, die europäischen Schuldenregeln zu lockern. Besorgnis hatte auch die Ankündigung ausgelöst, Italien wolle Unternehmen künftig direkt mit staatlichen Gutscheinen quasi am Euro vorbei bezahlen. Das wird in Brüssel als Versuch gesehen, so etwas wie eine Parallelwährung einzuführen. Also geht die Auseinandersetzung zwischen der EU und der italienischen Regierung ums Geld in eine neue Runde. Ob Italien am Ende wirklich mit einem Defizitverfahren rechnen muss und mit Strafzahlungen, das liegt jetzt in der Hand der europäischen Staats- und Regierungschefs. Sie sollen in den nächsten Wochen darüber entscheiden.
Und Salvinis Reaktion folgte prompt auf das drohende Schuldenstrafverfahren. Man müsse Steuern senken, um Schulden aus der Vergangenheit zu verringern und investieren in Arbeit, Wachstum, Forschung und Infrastruktur. Salvinis Koalitionspartner Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio ließ via Facebook wissen, man werde sich mit Verantwortungsgefühl mit der Europäischen Union an den Verhandlungstisch setzen, aber nicht um zu zerstören, sondern um zu erschaffen. Es sei ärgerlich, dass jeder Tag einen anderen Grund gesucht werde, um schlecht über Italien und seine Regierung zu sprechen. Schuld an der Krise sei natürlich die Vorgängerregierung. Das hört sich nicht unbedingt nach Einsicht an. Samuel Jakisch in Brüssel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die EU-Staaten, so ist es besser, dieses Schuldenstrafverfahren gegen Italien ablehnen?
Die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering, sondern das Strafverfahren wird kommen. Jedenfalls sieht es danach aus, was wir hier in Brüssel hören. Nächste Woche tagen ja zunächst mal die Finanzminister der Eurogruppe in Luxemburg und die Signale, die wir da erhalten, die gehen in Richtung Strafverfahren, zumindest deutlich schärfer als noch Ende vergangenen Jahres. Damals war ja Italien knapp drumherum gekommen um so ein Verfahren, weil sie nochmal etwas Geld verschoben hatten in ihrem Staatshaushalt und vor allem ein hohes Wachstum angekündigt hatten. Das sind dann genau 0,01% geworden schließlich und deshalb ist anzunehmen, dass diesmal tatsächlich auch die anderen Mitgliedstaaten weniger Geduld zeigen und dieses Verfahren anschieben.
Italien hat eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt, 2,3 Billionen Euro. Da muss man erstmal überlegen, wie viele Nullen das alles hat. Das waren im vergangenen Jahr die Zahlen. Das entspricht 132% Wirtschaftsleistung. In der Eurozone sind maximal 60% erlaubt. Es könnten Geldbußen von bis zu, auch wieder eine Zahl, 3,5 Milliarden Euro anstehen. Wenn man einem nackten Mann in die Tasche greifen will, wird's schwierig. Wie soll Italien diese Schulden zurückbezahlen?
Ja, das ist in der Tat die Quadratur des Kreises. Die Wirtschaft in Italien, die stagniert. Es gibt ein Wachstum, aber das muss man mit der Lupe suchen und das Land steht vor einer Rezession. In dieser Situation plant Italien einen Haushalt, der sehr hohe Ausgaben vorsieht. Und das ist per se theoretisch legitim. Investieren in Krisenzeiten ist ein Mittel, um wieder auf die Beine zu kommen und mittelfristig auch wieder in der Lage zu sein, Schulden abzubezahlen. Aber die EU-Kommission sagt in diesem Fall, dass Italien vor allem Wahlversprechen bezahlen will. Vor allem der Partei Lega, nämlich Steuersenkungen und eine Grundrente und auch Investitionen in die Infrastruktur tätigen will. Und das sei eben nicht alles geeignet, um nachhaltig für Wirtschaftswachstum zu sorgen, sondern Italien solle vielmehr, wenn es nach Brüssel geht, das Budget kürzen um mindestens 3 bis 4 Milliarden und vor allem Investitionen absprechen, gewissermaßen absegnen lassen, also in den Dialog treten mit der Kommission in Brüssel. Weniger um die Frage zu klären, ob man jetzt eine Defizitgrenze reißen soll oder nicht, sondern vielmehr wie. Und Pierre Moscovici, der Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, der bemüht sich eben um diesen Dialog, sagt immer wieder, seine Tür stehe offen und die EU könne immer zuhören. Ob man da in Italien auf dieses Gespräch Lust hat, das ist eine andere Frage.
Italien ist ein souveräner Staat, sagen Ökonomen, und niemand könnte die italienische Regierung wirklich zwingen, Schuldenregeln einzuhalten, wenn sie es nicht wolle. Welche Druckmittel hat denn Brüssel wirklich?
Also diese Feststellung, die ist zunächst mal sehr zutreffend. Die EU hat genau genommen kein Druckmittel, sondern die fiskalpolitische Hoheit, die liegt bei den Mitgliedstaaten, so steht es in den Verträgen. Und die EU kann natürlich über Umwege Druck machen, weil sie als Gesamtheit ein Interesse an einer stabilen Wirtschaft und vor allem Währungswirtschaft hat. Die EU kann zum Beispiel Druck ausüben auf Banken, die Italien in dieser Situation Geld leihen. Zumal diese Banken dann ja, wenn wir mal in die Historie schauen, dann auch häufig die ersten sind, die in Brüssel an der Tür stehen und gerettet werden wollen. Sie kann aber nicht, also die EU kann nicht einfach Zahlungen zum Beispiel zurückhalten, die ja längst zugesagt sind. Das ist auch ein Mittel, das immer wieder gern gefordert wird, nach dem Motto, dann bekommen sie halt weniger Fördermittel aus Brüssel. Aber das trifft in der Regel auch wieder die Falschen. Es gibt ein natürliches Druckmittel, das sind die Refinanzierungskosten für Italien, denn allein weil die EU jetzt den drohenden Finger hebt, allein deshalb werden Kredite für Italien teurer am Finanzmarkt. Das letzte Mittel sind Geldstrafen, das stimmt, aber auch da haben die Beispiele Griechenland und Portugal gezeigt, dass diese Herangehensweise nur begrenzt funktioniert. Und deshalb hat man in beiden Fällen letztlich auch davon abgesehen, Strafzahlungen zu verhängen. Das weiß man natürlich auch in Italien.
Die populistische Regierung in Italien, weil Sie gerade das Beispiel Griechenland ansprachen, hat sich wie Griechenland damals für die Einführung von Minibots ausgesprochen. Damals hieß das in Griechenland noch anders. Aber der Staat soll künftig das Recht haben, mit diesen Schuldscheinen heimische Lieferanten zu bezahlen. Und der Fiskus soll diese Papiere auch annehmen können, um Steuerschulden zu begleichen. Die Rede ist von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Das geht in Richtung Parallelwährung und führt in Brüssel vermutlich zu Schnappatmung?
Naja, ich glaube, die Atmung ist noch relativ kontrolliert bisher. In der Tat, die Idee ist, dass der Staat zum Beispiel eben Lieferanten zum Teil in einer Art Parallelwährung ausbezahlt und dieses Papier dann auch selbst wieder akzeptiert, zum Beispiel wenn es um eine Steuerschuld geht. Das ist dann eine Art Schuldschein für die eigene Bevölkerung. Aber wenn wir genau hinschauen, woher kommt dieser Vorschlag? Der kommt aus der Lega und selbst das italienische Finanzministerium hat das bisher abgelehnt. Und die Euro-Verträge, die sind auch sehr klar dahingehend. Wer den Euro hat, der hat ihn als einzige Währung und Parallelwährungen gibt es nicht. Und austreten aus dem Euro kann man übrigens auch nicht so einfach wie, einfach in Anführungszeichen, wie aus der Europäischen Union. Also deshalb sieht man diese Idee bei der Europäischen Union bisher vor allem als politisches Symbol, als Widerstandsgeste, aber eben auch nicht mehr.
Vieles spricht dafür, dass der Konflikt eskaliert, denn Salvini sagt zwar, er werde grundsätzlich über die Regelungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes für die Eurozone diskutieren, aber nicht für die Schulden gerade stehen, die sich vor seiner Amtszeit angehäuft haben. Welche Folgen hat das für die EU, die im Moment ja, man kann schon sagen, eine ganze Menge zu wuppen hat? Stichwort Brexit und vor allem auch die komplizierte Neubesetzung von Spitzenämtern.
Ja, und das macht die gesamte Situation noch komplizierter und ist nicht gerade zuträglich für den Hausfrieden, das stimmt. Ich glaube, dazu gehört so ein bisschen die Tatsache, wir sprechen auch jetzt gerade über Matteo Salvini, als wäre er Ministerpräsident Italiens und als wäre seine Lega die Regierungspartei. Das ist aber nicht so, sondern der Ministerpräsident heißt Conte und der ist der EU sehr zugewandt und will auch die Schuldenkriterien einhalten. Und die stärkste Partei im Parlament sind die 5 Sterne, die mit Salvini vor allem finanzpolitisch auch sehr über Kreuz liegen. Wenn Giuseppe Conte über diesen Koalitionsstreit zurücktreten sollte, und das hat er angedroht in dieser Woche, dann könnte Matteo Salvini tatsächlich Neuwahlen gewinnen und dann ja, Kalif werden anstelle des Kalifen. Daran hat die EU kein Interesse. Sie will die italienische Regierung nicht destabilisieren, weil das würde für Brüssel in der Tat alles noch schlimmer machen, politisch und wirtschaftlich. Deshalb erwarte ich zwar ein Strafverfahren, ja, gegen Italien, aber darüber hinaus wird die EU nicht den ganz großen Hammer raushängen lassen. Dafür steht tatsächlich zu viel auf dem Spiel.
Vermutlich läuft es auf einen Kompromiss hinaus. Samuel Jakisch aus Brüssel, haben Sie vielen Dank. Separati in casa nennen die Italiener ein getrenntes Paar und beziehen dies auf die beiden Regierungsparteien, die völlig zerstritten sind. Noch lebt dieses Paar im gleichen Haushalt und blockiert seine Regierungsgeschäfte. Noch. Vielleicht gibt es ja Neuwahlen im Herbst. Dann wäre es die 12. Regierung in diesem Jahrtausend. Die käme es denn so, wie wir eben vom Kollegen Jakisch aus Brüssel hörten, einen weiteren Sieg für Salvini einbringen könnte. Armes Italien. Das war der Tag in HR2 Kultur. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.